Crash beim Silberpreis. Was ist da los? Servus, hier ist der Andi und heute geht's in dieser Folge von deinem Finanzpodcast Lohn ist da, was jetzt um den Silberpreis und darum, dass der ja in den letzten Wochen, vor allem letzte Woche, ziemlich für Aufsehen gesorgt hat. So in den letzten Wochen ist der Silberpreis nämlich extremst angestiegen und letzte Woche ist er dann krass eingebrochen, also von ungefähr, ja, oder seinem Höchststand von über 90 Euro, ja, pro Unze, glaube ich, wird es gehandelt, runter auf, ja, so um die 60 Euro jetzt, also schon 30% Einbruch, schon ziemlich krass. Ja, Silber ist nicht nur ein Edelmetall, was man physisch kaufen kann, man kann da auch bei ETFs rein investieren, haben auch einige gemacht. Es hat eine ziemlich lange, spektakuläre und spekulative Geschichte an den Märkten, auch generell in der Menschheitsgeschichte. Und darum will ich heute mal so ein bisschen da drauf schauen, ja, was ist da passiert und ja, was können wir vielleicht auch für die Zukunft so ein bisschen draus lernen. Ja, ich kenne auch ein paar Leute, die in Silber jetzt investiert haben, da auf den Zug aufgesprungen sind. Genau, deswegen jetzt einfach hier mal so ein bisschen die Geschichte dazu. Also wie gesagt, in den letzten Wochen, ja, war Silber extrem volatil, ging ziemlich krass nach oben. Und ja, nachdem jetzt eben hier Rekordstände erreicht wurden, ging es jetzt eben auch schnell wieder krass bergab. Ja, hier die CME Group, also eine große Investment Group und so, die haben die Margin-Anforderungen für sogenannte Silber-Futures, also so Kontrakte, über die du Silber kaufen kannst. Also die Sicherheitszahlungen, die Händler leisten müssen, wenn sie solche speziellen gehebelten Positionen halten. Die haben die erhöht. Ja. Und dann wurden halt viele Positionen, sag ich mal, eingelöst und der Preis ist halt ziemlich gefallen. Teils wirklich zweistellig innerhalb von wenigen Tagen. Und ja, solche Schwankungen, solche starken Schwankungen sogar, die zeigen, dass halt Rohstoffe generell, aber eben auch Silber ganz speziell, ziemlich stark risikobehaftet und sehr volatil oder ja, eben gewissen Schwankungen unterworfen sind. Deutlich mehr als klassische Aktien-ETFs. Ja, also das musst du dir auch mal bewusst sein. Wenn du in Silber oder Gold investierst, musst du dir immer nicht nur überlegen, okay, wie viel wird das vielleicht auch nach oben gehen? Ja, also was ist der mögliche Gewinn, den du damit machst, sondern auch, was musst du für Schwankungen aussitzen und aushalten? Ja, ist nämlich auch nicht schön, wenn du in dein Portfolio schaust und hast dafür, ja, 90 Euro die Unze Silber gekauft und auf einmal liegt der Preis bei 60. Es dauert jetzt oft blöd wieder ein paar Jahre, bis der Preis wieder auf 90 ist. Also das musst du jetzt erstmal aussitzen, diesen Verlust, ja. Und wenn du mir schon länger folgst oder mich schon länger zuhörst, beim Podcast hörst, dann weißt du, dass ich ein recht großer Geschichtsfan bin. Also bin immer der Meinung, ja, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Das Zitat wird Mark Twain zugeschrieben und ich finde, das trifft es ganz gut. Generell bin ich zwar kein Fan aufgrund der Geschichte, sage ich mal, irgendwelche Prognosen zu machen für die Zukunft, aber ich denke, wir können schon immer aus der Geschichte auch lernen, ja. Und da möchte ich dir jetzt eine kleine Geschichte von den Hunt-Brüdern aus den 70er Jahren erzählen, die so ein bisschen hilfreich sein kann, um den Silbermarkt nochmal so ein bisschen besser zu verstehen, ja. Also in den 1970er Jahren, da gab es die sogenannten Hunt-Brüder, also Nelson Bunker Hunt und William Herbert Hunt. Die haben damals versucht, so den globalen Silbermarkt zu cornern, sagt man in der Fachsprache, also so viel Silber zu kaufen und anzuhäufen, dass sie letztendlich das Angebot und damit irgendwo den Preis kontrollieren können. Ja, und die haben dann über viele Monate oder ein paar Jahre sogar hinweg viel physisches Silber wirklich gehortet bei sich, also jede Menge Silber gekauft und bestellt, sage ich mal. Aber auch riesige sogenannte Future-Kontrakte, spezielle Kaufverträge für Silber. Also das funktioniert so, dass du zum Beispiel sagst, hey, ich kaufe mir das Recht, in einem Monat oder in einem Jahr oder wann auch immer so und so viel Silber für den und den Preis zu kaufen. Ja, und dann kannst du halt schauen, je nachdem, wie sich der Preis entwickelt, willst du es dann einlösen oder nicht, oder je nachdem löst die andere Partei ein. Also du wettest so ein bisschen auf den Silberpreis quasi oder auf was auch immer du mit diesem Future kaufst. Und das Ganze hat auch ziemlich lange ziemlich gut funktioniert. Also zwischen 1979 und 1980 ist der Preis für Silber von so ein paar Dollar auf fast 50 US-Dollar pro Feinunze angestiegen. Also ein Anstieg von mehreren 100% innerhalb von einem Jahr ungefähr, ja. Naja, dann kam aber der sogenannte, so ist er in der Börsengeschichte eingegangen, Silver First Day, also der Silberne Donnerstag. Und die Börse oder die Börsenaufsicht, die haben das Ganze so ein bisschen beobachtet und mitbekommen, was die Handbrüder da treiben, haben dann die Regeln verschärft, ja, und höhere Margin-Anforderungen, also höhere Sicherheiten eingeführt und gefordert für sogenannte, ja, so Future-Kontrakte, also mit dem, wo die Handbrüder so gehandelt haben. Naja, und dann kam es, wozu es kommen musste, die Preise sind kollabiert, kam zu vielen Panikverkäufen, wie das halt oft immer so ist, und viele Händler und auch die Handbrüder haben dann enorme Summen da wirklich verloren, ja. Und dieser historische Crash von Silber, der zeigt zwei Dinge, ja. Einmal so eine hebelgetriebene Spekulation, die kann Preise extrem aufblähen, ja. Und zweitens, dass Marktmechanismen, also die einen Preis eben auch in die Höhe treiben, sich auch sehr schnell wieder umkehren können. Also das können dann viele immer nicht glauben. Ja, die sehen so einen Graph und der geht steil nach oben, ja, und da denken sie, ja, das geht jetzt nochmal so weiter und ich springe da jetzt auf diesen Zug. Aber ja, wenn wir bei der Metapher bleiben, viele springen halt dann leider erst auf den Zug, wenn sie halt eigentlich nur noch die Rücklichter vom Zug sehen und erwischen ihn halt dann nicht mehr oder, naja, werden halt dann irgendwie vom nächsten Zug überrollt oder was auch immer. Also ja, also Preise gehen eben oft nicht nur steil nach oben, beziehungsweise wenn sie steil nach oben gehen, können sie auch wieder sehr schnell, und tun sie auch oft, steil nach unten gehen, ja. Und es gibt schon so ein paar Parallelen zur heutigen Entwicklung, ja, also die aktuelle oder die jüngste Silberpreis-Rallye mit dem dann darauf folgenden Preisrückgang oder Preiscrash, die hat schon mit damals gemeinsam, dass auch jetzt heute in den letzten Wochen so Hebel und Futures und gewisse Kontrakte und so ein bisschen so spekulative Geschäfte die Preise stark beeinflusst haben, ja. Und es hat auch, wie damals, war der Auslöser, dass eben die Sicherheiten erhöht wurden für solche Geschäfte, dass der Preis wieder nach unten gegangen ist, ja, so wie es auch damals im Jahr 1980 war. Und ja, der Nachfragedruck für Silber, das ist eben aber eine kleine Verschiedenheit oder das, was ein bisschen anders war, die war schon insgesamt durch die Entwicklung der letzten Jahre, war die Nachfrage von Silber an sich schon höher. Also es war jetzt nicht rein so, dass irgendwelche Spekulanten das in die Höhe getrieben haben, sondern es gibt schon auch mehr industrielle Nachfrage nach Silber, das muss man schon sagen. Also dementsprechend kann man das Ganze jetzt nicht 1:1 mit den 70er Jahren vergleichen. Das damals, das war schon fast eine reine Spekulationsblase. Heute spielen schon auch echte wirtschaftliche Faktoren damit rein. Also eben durch das ganze, ja, Thema künstliche Intelligenz und vor allem hier auch grüne Technologie. Silber ist einfach das am besten leitendste Metall, ja. Und dementsprechend wird es einfach in der Industrie auch viel verwendet. Also da gibt es schon auch eine Nachfrage danach. Also es war nicht ganz unbegründet, dass der Preis nach oben gegangen ist, aber ja, zumindest ist er halt ein bisschen zu steil nach oben gegangen. Aber das weiß man eben auch immer erst hinterher. Ja, das ist eben leider das Problem an dem ganzen, an der ganzen Sache. Und ja, das zeigt, dass Silber kein langweiliges, uraltes, stabiles Asset ist. Es ist auch definitiv kein sicherer Hafen. Ja, wird ja immer propagiert von vielen Crash-Propheten. Na, du musst jetzt in Silber investieren. Der Dollar schmiert jetzt dann ab und hier kommt die nächste Krise und bald, weiß ich nicht, bricht alles zusammen und sind hier im Endstadium vom Kapitalismus und weiß ich nicht, und investiere in Silber und Gold. Das ist sicher. Naja, dann passiert eben sowas. Ja, kaufst hier Silber für 90 Euro die Unze. Vielleicht noch mit Mehrwertsteuer drauf und noch mit Versandgebühren und mit Versicherungen, weil das Zeug muss ja auch irgendwie zu dir kommen und wird versendet und dann zahlst du am Ende eher 100 Euro, ja, und jetzt kriegst vielleicht mit Verkaufsspread und keine Ahnung was, kriegst dann vielleicht noch 60 dafür, ja, also ist erstmal ein Verlust jetzt gerade von 40%, das musst du jetzt erstmal aussitzen, ja, viel Spaß, also, ja, aber ich meine, das ist halt immer damit verbunden. Natürlich, viele haben damit jetzt auch Geld verdient, sage ich ja gar nicht, ja, wenn du vielleicht, wo Silber jetzt noch vor einigen Wochen, ja, gar nicht so lange her, vielleicht bei so um die 40 Euro lag oder sowas pro Unze, ist es jetzt immer noch bei 60, dann hast du trotzdem 50% Gewinn gemacht, ja, kann ja sein. Aber leider ist es eben oft so, dass wenn alle schon drüber reden und wenn alle spekulieren und wenn schon die großen Zeitungen schreiben, ah, ja, jetzt muss man in Silber investieren oder in Gold, was auch immer, dann ist das schon eine gute Faustregel und ein guter Indikator, dass du es besser nicht machen solltest, weil dann haben schon zu viele Leute davon gehört. Also ja, und was bedeutet das jetzt eben für dich als Investor? Ja, also Volatilität gehört bei allen Rohstoffen einfach dazu. Und die schwanken historisch und generell auch einfach, ja, der Nachfrage bedingt deutlich stärker als breit gestreute Aktien-ETFs. Punkt. Das ist einfach so, ja. Und Spekulationen und so gehebelte Positionen, die beeinflussen vor allem eben bei Rohstoffen die Preise ganz, ganz stark. Und das ist sehr, sehr schwierig, auch für richtig krasse Börsenprofis da durchzublicken. Okay, ist jetzt der Preis von Silber vielleicht um 50% gestiegen, ja. Aber wie viel Prozent davon sind jetzt wirklich nachfrageorientiert, also dass wirklich der Markt das Silber braucht? Und wie viel Prozent kommt durch Spekulationen und gehebelte Positionen? Ja, also das kann man einfach nicht so richtig sagen. Ja, das ist echt extrem schwierig. Und ja, wie gesagt, wie ich vorhin dieses Zitat von Mark Twain finde ich sehr schön. Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich, beziehungsweise gewisse Muster wiederholen sich oft. Und ja, so ist es eben, starke Anstiege ohne irgendeine krasse fundamentale Veränderung. Ja, ohne dass sich von heute auf morgen irgendwas krass verändert. Ja, das endet immer in Korrekturen, ja. Also es kann nicht sein, dass irgendein Asset, ohne dass es irgendeinen krassen politischen Grund dafür gibt, ja, krass nach oben steigt, ohne dass es dann irgendwann kurz drauf mal wieder eine kleine Korrektur gibt, ja. Die Korrektur muss nicht wieder auf Ursprungsniveau sein, ja, aber es wird auf jeden Fall eine erfolgen. Und ja, ich habe jetzt hier ein bisschen gegen Silber gebasht, Silber und auch Gold, ja, auch generell Rohstoffe, Edelmetalle sind schon an sich ein solides Investment, ja, das kannst du in einem diversifizierten, breit gestreuten Portfolio auch durchaus machen, aber es ist definitiv kein Ersatz für, ja, eben langfristig orientierte, kostengünstige, weltweit breit gestreute ETFs. Und wenn wir bei dem Thema gerade sind, in diesen weltweit breit gestreuten ETFs sind übrigens auch Firmen drin und in vielen ETFs mittlerweile da auch schon so Rohstoffpositionen enthalten. Das heißt, du bist immer direkt und indirekt auch in Silber, in Gold und so weiter investiert. Weil denk immer dran, wenn der Silber- und der Goldpreis sich nach oben oder unten bewegen, es gibt immer Firmen, die davon profitieren oder halt eben nicht. Und diese Gewinne nimmst du auch entsprechend mit. Ja, also es ist nicht so, dass wenn du nicht extra Silber oder Gold kaufst, du es gar nicht in deinem Portfolio hast. Und es ist auch nicht so, dass wenn du kein Silber oder Gold hast, dein Portfolio nicht vollständig wäre. Im Gegenteil, ja. Also denk immer dran, es ist historisch einfach so, breit gestreute Aktien, ETFs machen langfristig, also über 10, 15 Jahre hinweg, immer eine höhere Rendite als Gold oder Silber. Muss so sein, weil Unternehmen arbeiten, bieten Lösungen an, passen sich Situationen an. Gold und Silber liegt nur rum. Es erhält nur langfristig gesehen seinen Wert. Natürlich kommt es zwischenzeitlich mal zu Korrekturen. Es kann mal groß ansteigen, mal eben wieder nach unten krachen. Aber langfristig wirklich über viele Jahre hinweg gesehen, bist du wirklich mit kostengünstigen, breit gestreuten ETFs renditemäßig und auch von der Schwankung her, von der Volatilität deutlich besser dran. Also hier ohne jetzt irgendwelche konkreten Investment-Tipps zu geben, ja, ist natürlich immer abhängig von der individuellen Entscheidung. Also hier, ich mache ja keine Anlagenberatung oder so hier in meinem Podcast. Dafür kenne ich dich als Hörerin oder Hörer einfach zu wenig, sondern das ist alles rein informativ zu verstehen, ja. Also in dem Sinne, ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen besseren Überblick über den Silbermarkt. Es hat dir vielleicht hoffentlich auch ein bisschen die FOMO genommen oder irgendwie schlechte Gewissen, falls du denkst, oh, ich habe jetzt gar kein Gold oder Silber gekauft in den letzten Wochen. Ja, musst du überhaupt nicht bereuen. Im Gegenteil, vielleicht freust du dich jetzt sogar ein bisschen drüber. Also in dem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus, dein Andi.